Hallo und herzlich willkommen zu Bewegtes Leben, dem Wissenspodcast rund um Bewegung, Gesundheit und Gesellschaft mit einem besonderen Fokus auf geschlechtersensible Perspektiven. Mein Name ist Dr. Christine Lohr und ich begrüße alle HörerInnen zur aktuellen Folge. In dieser Folge geht es um die Perimenopause. Eine Phase, die oft unterschätzt wird, obwohl sie viele entscheidende Weichen stellt. Wann beginnt sie eigentlich? Was sind die ersten Anzeichen und warum treten bei manchen Frauen akute Symptome wie Schlafstörungen, Hitzewallungen oder Stimmungsschwankungen auf, während andere wiederum kaum etwas bemerken? Die Perimenopause betrifft nicht nur den Zyklus. Sie wirkt sich auf nahezu jedes Organsystem aus, vom Stoffwechsel über die Knochengesundheit bis hin zum Gehirn. Viele Veränderungen zeigen sich zunächst kurzfristig, zum Beispiel durch unregelmäßige Blutungen oder Schlafprobleme. Gleichzeitig werden in dieser Zeit Grundlagen für die langfristige Gesundheit gelegt. Dazu gehören das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Stoffwechselerkrankungen wie beispielsweise Diabetes, Osteoporose und auch neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer. Im Zentrum stehen die Steroidhormone Östrogen, Progesteron und, wenn auch weniger stark, Testosteron, die in dieser Phase ins Ungleichgewicht geraten und weitreichende Folgen für Körper und Psyche haben. Wir sprechen darüber, was das für Stoffwechsel, Training und Ernährung bedeutet. Aber vor allem rückt in dieser Folge die Frage nach therapeutischen Möglichkeiten in den Mittelpunkt. Dazu zählen die Hormontherapie, ergänzende Ansätze und auch der kritische Blick auf Mythen und pflanzliche Präparate. Um diese Lebensphase besser zu verstehen, lohnt sich zunächst ein Blick auf die Grundlagen. Denn hinter den Veränderungen stehen, wie bereits erwähnt, vor allem Hormone. Ihre Schwankungen erklären nicht nur die ersten Symptome, sondern auch die langfristigen physiologischen Veränderungen. Schauen wir uns deshalb zunächst genauer an, welche Rolle Östrogen, Progesteron und Testosteron in dieser Zeit spielen. Die Perimenopause beginnt nicht von heute auf morgen. Es handelt sich um eine Übergangsphase, die mehrere Jahre andauern kann. Durchschnittlich setzt sie Mitte bis Ende 40 ein, manchmal aber auch schon mit Anfang 40 und, wenn auch selten, mit Mitte 30. Typisch ist, dass sich der Zyklus zunächst verkürzt und die Hormonproduktion unregelmäßiger wird. Doch zu den ersten Anzeichen hormoneller Veränderungen kommen wir noch im weiteren Verlauf. Zunächst die Hormone im Einzelnen. Progesteron. Progesteron sinkt in der Regel früher und stärker als Östrogen. Warum? Das liegt daran, dass in den Zyklen zunehmend kein Eisprung mehr stattfindet. Ohne Eisprung bildet sich kein Gelbkörper und damit fehlt auch das Progesteron in der zweiten Zyklushälfte. Dieser frühe Abfall kann Symptome wie Schlafstörungen oder Zyklusunregelmäßigkeiten erklären, bereits vor dem eigentlichen Östrogenrückgang. Kommen wir zu den wichtigsten Östrogenen. Östradiol, E2, ist das biologisch aktivste Östrogen in den fruchtbaren Jahren. Während der Perimenopause sinkt es nicht gleichmäßig, sondern schwankt stark. Phasen mit sehr hohen Spiegeln wechseln sich mit Phasen niedriger Werte ab. Das erklärt, warum die Symptome so unterschiedlich erlebt werden. In der Postmenopause, also 12 Monate nach der letzten Blutung, übernimmt Östron E1 eine größere Rolle, da es vor allem im Fettgewebe aus Androgenen gebildet wird. Östriol E3 ist das schwächste der drei Östrogene. Es wird in der Schwangerschaft überwiegend in der Plazenta gebildet und hat in den Wechseljahren systemisch nur eine geringe Bedeutung. Klinisch wichtig ist es dennoch, da es lokal, etwa als Creme oder Zäpfchen, zur Behandlung von vaginaler Trockenheit und urogenitalen Beschwerden eingesetzt wird. Doch dazu später noch mehr. Kommen wir zum Testosteron. Zunehmend rückt auch Testosteron in den Fokus der Aufmerksamkeit, wenn es um das Thema hormoneller Veränderungen in den Wechseljahren geht. Der Spiegel sinkt langsamer, aber kontinuierlich. Viele Frauen bemerken das über eine verminderte Libido oder allgemein weniger Energie. Testosteron ist wichtig für Muskulatur, Knochen und auch für das Gehirn. Hier zeigt sich, dass das gesamte Zusammenspiel der Steroidhormone eine Rolle spielt. Parallel steigen die Werte des follikelstimulierenden Hormons, kurz FSH. Sie sind ein Hinweis auf die nachlassende Aktivität der Eierstöcke. Doch FSH schwankt stark und ist allein nicht zulässig, um die Perimenopause zu bestimmen. Leitlinien empfehlen deshalb, sich auf die klinischen Zeichen zu stützen, also Zyklusveränderungen oder auch typische Symptome, und nicht routinemäßig Hormonprofile zu erstellen. Aber immer häufiger werden jedoch erweiterte Hormonanalysen angeboten. Dazu gehören neben FSH und Östradiol auch Progesteron, Testosteron und DHEA. Solche Werte können in bestimmten Situationen Orientierung geben, zum Beispiel wenn Beschwerden nicht eindeutig einzuordnen sind oder auch eine Therapie geplant wird. In der Perimenopause schwanken die Spiegel aber erheblich, deshalb sind einzelne Messungen oft nicht zuverlässig, um den Status klar festzulegen. Die Aussagekraft entsteht erst in der ärztlichen Einordnung und nicht im bloßen Zahlenwert. Entsteht ein neues Gleichgewicht nach der Menopause? Manche Medizinerinnen und Mediziner sprechen davon, dass sich nach den Wechseljahren ein neues hormonelles Gleichgewicht einstellt. Das stimmt insofern, dass die Hormone dann insgesamt auf einem niedrigeren, aber stabileren Niveau bleiben. Doch dieses Gleichgewicht bedeutet nicht, dass die Veränderungen folgenlos sind. Im Gegenteil. Der langfristige Mangel an Östradiol, Progesteron und Testosteron prägt das Risiko für zahlreiche Langzeitfolgen, wie bereits erwähnt. Die Perimenopause ist also die entscheidende Phase, in der diese Prozesse angestoßen werden. Wenn also klar ist, welche hormonellen Veränderungen im Hintergrund ablaufen, stellt sich die nächste Frage: Wie zeigen sie sich im Alltag? Denn diese Phase der Umstellung macht sich nicht nur in Laborwerten bemerkbar, sondern vor allem in Symptomen, die von Frau zu Frau sehr unterschiedlich sein können. Genau diese frühen Anzeichen und typische Veränderungen stehen im nächsten Kapitel im Mittelpunkt. Auf die Frage, was als erstes Anzeichen der Perimenopause gilt, werden meist Hitzewallungen oder auch nächtliches Schwitzen genannt. Tatsächlich beginnen die Veränderungen oft schon früher, nämlich mit dem Zyklus. Die Blutungen werden zunächst kürzer, manchmal auch stärker oder unregelmäßiger. Später verlängern sich die Abstände, bis schließlich Blutungen ganz ausbleiben. Parallel können akute Beschwerden auftreten. Am häufigsten sind Hitzewallungen, Nachtschweiß, Schlafprobleme und Stimmungsschwankungen. Aber auch Trockenheit der Schleimhäute, Blasenschwäche und Libidoverlust treten nicht selten auf. Die Stärke dieser Symptome ist sehr unterschiedlich. Studien zeigen, dass rund ein Drittel der Frauen stark betroffen ist. Ein weiteres Drittel moderate Beschwerden erlebt und ein Drittel so gut wie gar keine Symptome hat. Auch die mentale Ebene spielt eine ganz zentrale Rolle. Konzentrationsprobleme, sogenannter Brain Fog, innere Unruhe oder depressive Verstimmungen gehören zu den möglichen Veränderungen. Hintergrund sind schwankende Östrogenspiegel, die auch die Neurotransmitter im Gehirn beeinflussen. An dieser Stelle knüpfen die Themen unserer beiden Episoden zur Gehirngesundheit an. Wichtig ist, zwischen akuten und langfristigen Auswirkungen zu unterscheiden. Akut belasten Symptome wie Hitzewallungen oder Schlafprobleme den Alltag. Langfristig aber steigt durch den Hormonrückgang das Risiko unter anderem für kardiovaskuläre Erkrankungen, osteoporotische Frakturen und auch Demenzerkrankungen. Aber auch für stille Entzündungen, die unter dem Begriff Inflam-Aging diskutiert werden. Unterschiede zeigen sich zudem zwischen ethnischen Gruppen. Ein wesentlicher Aspekt, der viel zu wenig Beachtung findet. Afroamerikanische Frauen berichten häufiger und länger über Hitzewallungen, während asiatische Frauen insgesamt weniger betroffen sind. Solche Unterschiede machen wiederum deutlich, dass dieser Lebensabschnitt nicht als einheitliche Erfahrung verstanden werden kann, sondern als sehr individueller Übergang. Nach dieser Übersicht über die Symptome stellt sich die Frage, welche Stellschrauben sich im Alltag bewegen lassen. Ernährung, Bewegung und Training, Regeneration und Entspannung sind hier die Basis. Auch wenn die Details in früheren Episoden bereits vertieft wurden, lohnt sich ein Blick auf die Kernpunkte. Die hormonellen Veränderungen wirken direkt auf den Stoffwechsel. Mit sinkendem Östradiol verändert sich die Insulinsensitivität. Das bedeutet, die Regulation des Blutzuckers wird schwieriger und die Fettverteilung verschiebt sich stärker in Richtung Bauchraum. Gleichzeitig wird es viel schwerer, Muskelmasse aufzubauen und auch zu erhalten, weil die Anabolen, also die aufbauenden Signale von Östrogen und Testosteron, schwächer werden. Training ist eine der wirksamsten Antworten auf diese Veränderungen. Studien zeigen, dass gezieltes Krafttraining die Muskelmasse stabilisiert, die Knochen stärkt und den Stoffwechsel reguliert. Wichtig dabei sind Übungen mit hoher mechanischer Spannung, also einem starken externen Stimulus. Das bedeutet, je nach individueller Möglichkeit, hohe Gewichte oder intensive Eigengewichtsübungen. Auch kurze, intensive Intervalle verbessern die Stoffwechselaktivität, fördern die Knochengesundheit und erhöhen den Fettabbau. Gleichzeitig verlängern sich die Regenerationszeiten. Gerade deshalb ist es sinnvoll, Training in dieser Phase so zu gestalten, dass Intensität und auch Erholung im Gleichgewicht sind. Auch die Ernährung ist eine zentrale Einflussgröße. Besonders wichtig ist eine ausreichende Eiweißversorgung, am besten eine Kombination aus pflanzlichen und tierischen Quellen. Diese aktivieren die Muskelproteinsynthese und stabilisieren den Blutzucker. Mikronährstoffe und Vitamine wie Magnesium, Calcium, Omega-3-Fettsäuren, Vitamin K2 und Vitamin D spielen ebenfalls eine Schlüsselrolle. Ein weiterer Baustein, der zunehmend Aufmerksamkeit erhält, ist Kreatin. Bekannt vor allem aus dem Kraftsport, weil es Muskelkraft und Regeneration unterstützt. Inzwischen gibt es jedoch gute Hinweise, dass Kreatin gerade für Frauen über die gesamte Lebensspanne hinweg relevant ist. Nicht nur für die Muskulatur, sondern und vor allem auch für das Gehirn. Warum? Kreatin verbessert die Energieversorgung der Nervenzellen und kann in Stresssituationen oder auch bei Schlafmangel eine stabilisierende Wirkung haben. Wie erwähnt, haben wir die Themen Ernährung und Nährstoffversorgung bereits in 3 Folgen ausführlich behandelt. In dieser Folge steht deshalb weniger das wie viel Gramm und wann im Vordergrund, sondern stärker das warum. Wenn über Ernährung in den Wechseljahren gesprochen wird, geht es nicht nur um Mengenangaben oder Nährstofftabellen. Ein wesentlicher Faktor ist, welche Signalwege im Körper beeinflusst werden und warum bestimmte Lebensmittel eine Rolle für den Hormonstoffwechsel spielen. Ein Beispiel dafür sind Kreuzblütler. Dazu zählen Gemüse wie Brokkoli, Grünkohl, Kresse oder Rucola. Warum? Weil sie Vorstufen enthalten, aus denen Indol-3-Cabinol und DIM, das steht für Diindylmethan, entstehen. Studien zeigen, dass diese Stoffe den Östrogenstoffwechsel messbar beeinflussen. Das Verhältnis der Abbauprodukte, sogenannte Metabolite, verschiebt sich in Richtung 2-Hydroxymetabolite, die als günstiger gelten. Ein weiterer Wirkstoff ist Sulforaphan, besonders reichlich in Brokkolisprossen enthalten. Er aktiviert Enzyme der Phase-2-Entgiftung und unterstützt so die Konjugation, also die Umwandlung in eine wasserlösliche Form. Auf diese Weise können Steroidhormone leichter über Urin oder Galle ausgeschieden werden. Zusätzlich wirkt Sulforaphan antioxidativ und entzündungsmodulierend. Auch DIM wird inzwischen als Supplement vermarktet, häufig als ein sogenannter Hormonbalancer. Was sagt die Studienlage? Untersuchungen zeigen, dass es unter einer transdermalen Hormontherapie messbare Veränderungen im Urinprofil verursacht. Ob das Beschwerden lindert oder schützt, ist bislang nicht belegt. Es gibt zudem Berichte von Frauen, die DIM oder auch Indol-3-Cabinol als nachteilig in Kombination mit einer Hormontherapie empfunden haben. Wissenschaftlich bestätigt ist das bisher nicht. Es zeigt aber, dass Vorsicht angebracht ist. DIM und Indol-3-Cabinol können als Ergänzung durchaus interessant sein, sollten jedoch nicht als Ersatz für Ernährung oder Hormontherapie verstanden werden. Praktisch heißt das, Kreuzblütler gerne regelmäßig in die Ernährung einbauen, am besten roh oder nur leicht gegart, um die Enzyme zu erhalten. Supplemente sind möglich, stehen aber klar an zweiter Stelle. Damit wird klar, Training und Ernährung sind nicht verhandelbar und auch nicht ersetzbar. Sie sind vielmehr die Basis, auf die jede weitere Therapie aufbaut. Bleibt die Frage, welche weiteren Möglichkeiten gibt es? Von der menopausalen Hormontherapie über Progesteron allein und Testosteron bis zu den vielen Mythen und Präparaten, die im Umlauf sind. Genau das sehen wir uns im nächsten Kapitel an. Kommen wir zu den therapeutischen Möglichkeiten. Die Perimenopause ist kein Krankheitsbild, sondern ein natürlicher biologischer Übergang. Eine Behandlung ist nicht automatisch erforderlich. Sie kann aber sinnvoll sein, wenn Beschwerden den Alltag stark beeinträchtigen oder auch gesundheitliche Risiken bestehen. Dann rückt die menopausale Hormontherapie, kurz MHT, in den Vordergrund. Oft wird sie auch als Hormonersatztherapie bezeichnet, wobei das durchaus irreführend sein kann, denn zugeführte Hormone, unabhängig von der Applikationsform, wirken nie zu 100% wie das vom Körper produzierte Hormon. Die Hormontherapie ist die wirksamste Option bei Hitzewallungen, Nachtschweiß und Schlafproblemen. Manche Fachleute stellen die Frage, ob eine Hormontherapie nicht grundsätzlich vorbeugend eingesetzt werden sollte. Hintergrund ist die Beobachtung, dass eine früh begonnene Therapie verschiedene Bereiche positiv beeinflussen kann. Dazu zählen Herz und Gefäße, die Knochengesundheit, Stoffwechselprozesse und möglicherweise auch das Gehirn. Diese Effekte sind aber nicht für alle Frauen gleich. Sie hängen vom Zeitpunkt des Beginns, von der Art der Präparate und von den ganz individuellen Voraussetzungen ab. Deshalb wird diese menopausale Hormontherapie meist nicht pauschal als Prävention empfohlen. Notwendig ist, dass Frauen umfassend und differenziert aufgeklärt werden, über mögliche Vorteile ebenso wie über Grenzen und Risiken. Nur auf dieser Grundlage lassen sich fundierte und selbstbestimmte Entscheidungen treffen. Es geht also nicht um Dramatisierung, sondern um ganz sachliche Informationen, die Orientierung gibt. Die alte Empfehlung, so kurz wie möglich, stammt aus der Zeit nach der WHI-Studie Anfang der 2000er Jahre, die leider bis heute ihre Schatten wirft. Was gilt heute? Heute gilt, es gibt kein starres Limit. Dauer und Dosis hängen von Beschwerden, Risiken und auch Zielen ab. Wichtig ist die regelmäßige Neubewertung, ob und wie die Therapie fortgesetzt wird. In der modernen Hormontherapie wird in der Regel transdermales, bioidentisches Östradiol und, wenn die Gebärmutter erhalten ist, mikronisiertes Progesteron als Kapsel oral oder auch vaginal empfohlen. Bei Schleimhauttrockenheit wird lokal Estriol transdermal vaginal gegeben. Warum spielt der Weg eine Rolle? Ob ein Hormon als Tablette oder als Pflaster gegeben wird, macht durchaus einen Unterschied. Bei Tabletten wird das Hormon im Darm aufgenommen und gelangt über die Pfortader in die Leber. Dort findet der sogenannte First-Pass-Effekt statt. Ein Teil wird gleich umgebaut, bevor er systematisch wirken kann. Dabei werden auch Gerinnung und Fettstoffwechsel stärker beeinflusst. Transdermale Präparate umgehen diesen Weg. Sie gelangen direkt über die Haut ins Blut. Dadurch sinkt das Risiko für Thrombosen und bestimmte Stoffwechselveränderungen. Gleichzeitig aber auch die Interaktion mit dem Darmmikrobiom, die körpereigenes Östrogen über den sogenannten enterohepatischen Kreislauf normalerweise hat. Das verdeutlicht, warum nicht jedes Hormon gleich wirkt. Substanz, Dosis und Applikationsform verändern durchaus den Effekt. Im Weiteren kommen wir zu häufig gestellten Fragen. Woran merke ich, dass ich in der Perimenopause bin? Oft beginnt diese Phase nicht mit Hitzewallungen, sondern mit Veränderungen im Zyklus. Blutungen können zunächst kürzer oder stärker werden, später treten sie unregelmäßig auf und die Abstände verlängern sich. Dazu kommen bei vielen Frauen Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen, Hitzewallungen oder nächtliches Schwitzen. Und wie bereits erwähnt, sind diese Beschwerden sehr individuell ausgeprägt. Manche erleben sie kaum, andere sind wiederum deutlich eingeschränkt. Kann eine Hormontherapie bereits in der Perimenopause begonnen werden? Ja, das ist möglich. Solange noch Zyklen auftreten, wird meist eine sogenannte sequentielle Therapie gewählt. Östrogen wird durchgehend gegeben, Progesteron dagegen nur zeitweise, damit die Gebärmutterschleimhaut geschützt bleibt. Erst wenn die Menopause erreicht ist und keine Blutungen mehr auftreten, kann auf eine kontinuierlich kombinierte Gabe umgestellt werden. Wie lange darf eigentlich eine Hormontherapie dauern? Solange der Nutzen überwiegt. Nach etwa 3 bis 5 Jahren kombinierter Therapie steigt das Brustkrebsrisiko minimal an. Bei Östrogen-Monopräparaten später. Wichtig ist, ein festes Maximum gibt es nicht. Wichtig sind regelmäßige Kontrollen. Reicht es nicht, nur Progesteron zu nehmen? Was ist der Hintergrund? Wie bereits besprochen, sinkt Progesteron oft zuerst. Deshalb hört man oft von einer sogenannten relativen Östrogendominanz. Gemeint ist, dass Progesteron fehlt, während Östrogen noch schwankt und zeitweise hoch sein kann. Das ist kein medizinisch definierter Befund, sondern beschreibt anovulatorische Zyklen, also Zyklen ohne Eisprung mit wechselnden Östrogenspiegeln. Eine Monotherapie mit mikronisiertem Progesteron kann den Schlaf und Hitzewallungen bessern. Ersetzt aber nicht die schützende Wirkung von Östrogen auf Knochen, Gefäße und Gehirn. Was bedeutet eigentlich bioidentisch und was ist der Unterschied zu sogenannten Compounded Präparaten? Bioidentisch heißt, dass die Hormone in ihrer Struktur den körpereigenen Hormonen entsprechen. Regulierte Medikamente mit Östradiol und Progesteron fallen in diese Kategorie. Sie sind geprüft, zugelassen und werden auf Rezept verschrieben. Sogenannte Compounded-Präparate dagegen werden individuell in Apotheken gemischt, oft unter dem Label natürlich oder auch maßgeschneidert. Ihre Dosierung und Qualität sind jedoch nicht zuverlässig kontrolliert. Deshalb werden sie von Fachgesellschaften in der Regel nicht empfohlen. Warum wird eigentlich in der Übergangsphase oft die Pille verschrieben? Kombinierte Kontrazeptiva stabilisieren Blutungen, lindern Symptome und verhüten zuverlässig. Der Nachteil: Sie maskieren die typischen Muster der Perimenopause. Unter der Pille sind FSH und Östrogen unterdrückt und nicht interpretierbar. Viele bemerken deshalb erst nach dem Absetzen, dass sie schon in der Übergangsphase sind. Und wie ist es eigentlich mit der Hormonspirale? Auch die Hormonspirale kann Blutungen reduzieren oder stoppen. Das ist praktisch, macht es aber schwer, die Wechseljahre zu erkennen, weil die Eierstöcke trotzdem weiterarbeiten. Für die Frage, wann die Spirale entfernt werden kann und wie sie mit einer Hormontherapie möglicherweise kombiniert werden sollte, ist immer eine individuelle ärztliche Beratung sinnvoll. Schützt eine Progesteroncreme das Endometrium? Das klingt zunächst nach einer einfachen Lösung, ist es aber nicht. Niedrig dosierte transdermale Cremes zeigen keine verlässliche Aufnahme und sind deshalb kein sicherer Schutz für die Gebärmutterschleimhaut, wenn gleichzeitig Östrogene eingenommen werden. Leitlinien empfehlen dafür nur zugelassene Präparate, wie etwa orales Progesteron oder die Hormonspirale. Progesteroncreme allein ist dafür nicht geeignet. Wird Testosteron für Frauen empfohlen? Testosteron ist wichtig für Muskelkraft, Libido, Kognition und Knochendichte. In Deutschland gibt es bisher kein zugelassenes Präparat für Frauen. Die Anwendung erfolgt off-label. Das heißt, sie ist nicht automatisch unsicher, aber es fehlen robuste Daten. Gesichert ist die Indikation bei therapieresistenter sexueller Funktionsstörung. Für andere Bereiche ist die Forschungslage lückenhaft. Ein Beispiel für Gender Bias in der Medizin. Aber in der Praxis werden meist transdermale Cremes oder Gele in niedriger Dosierung verwendet, die individuell rezeptiert werden. Ziel ist eine stabile, niedrige Serumkonzentration ohne Spitzen. Pflaster oder Injektionen, wie sie bei Männern eingesetzt werden, sind für Frauen nicht geeignet, so die aktuelle Studienlage. Und was ist mit DIM? Leptin hatten wir im Ernährungsteil schon ausführlich besprochen. Es beeinflusst den Östrogenstoffwechsel und ob das Beschwerden wirklich bessert, ist bislang noch nicht belegt. Und was ist mit lokalem Östrogen? Viele Frauen erleben in der Perimenopause oder danach vaginale Trockenheit, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr oder wiederkehrende Infektionen. Hier helfen lokale Östrogenpräparate als Creme, Vaginaltablette oder auch Ring. Sie wirken direkt an der Schleimhaut, verbessern Durchblutung und Gewebselastizität. Die Dosierung ist niedrig und die Aufnahme ins Blut minimal. Lokales Östrogen kann zudem Beschwerden am Harntrakt bessern. Vor allem bei Drangbeschwerden und häufigem Wasserlassen gibt es gute Daten, dass eine lokale Therapie helfen kann. Kann die Jamswurzel Progesteron ersetzen? Nein. Zwar enthält die Pflanze Diosgenin, doch dieses kann nur im Labor zu Hormon umgewandelt werden, nicht im menschlichen Körper. Präparate mit Jamswurzel haben daher keine nachgewiesene Wirkung auf hormonelle Beschwerden und sind kein Ersatz für Progesteron. Sind Speicheltests eigentlich eine verlässliche Methode zur Bestimmung des Hormonstatus? Speicheltests klingen zunächst attraktiv, sind aber unzuverlässig. Östradiolwerte im Speichel liegen oft an der Nachweisgrenze, korrelieren schlecht mit Blut- oder Gewebespiegeln und schwanken stark im Tagesverlauf. Leitlinien empfehlen sie deshalb weder zur Diagnostik noch zur Steuerung einer Hormontherapie. Die Wechseljahre werden meist klinisch festgestellt, aber in bestimmten Situationen ziehen Ärztinnen und Ärzte ergänzende Blutwerte hinzu, etwa bei unklarer Symptomatik oder auch speziellen Fragestellungen. All das bedeutet, die menopausale Hormontherapie ist die wirksamste Option, wenn Beschwerden stark belasten und/oder andere Risikofaktoren bestehen. Progesteron allein kann bestimmte Symptome lindern, ersetzt aber nicht die Wirkung von Östrogen. Testosteron ist ein Beispiel für Forschungslücken und Gender Bias. Off-Label wird es meist transdermal verabreicht. DIM und ähnliche Pflanzenstoffe sind durchaus interessant, aber ihre klinische Bedeutung ist bis heute unklar. Und eine Hormontherapie ersetzt kein Training. Aber die Kombination aus Hormontherapie und gezieltem Krafttraining ist besonders wirksam für Muskeln, Knochen und Stoffwechsel. Beides wirkt auf unterschiedlichen Ebenen, zusammen aber am stärksten. Fassen wir das alles noch einmal zusammen. Die Perimenopause ist weit mehr als eine Phase mit möglicherweise ein paar unangenehmen Symptomen. Sie markiert den Übergang, in dem sich nicht nur der Zyklus verändert, sondern der gesamte Organismus und Regelkreise tiefgreifende Veränderungen und Anpassungen durchlaufen. Zyklusunregelmäßigkeiten sind oft das erste Anzeichen, während bei vielen Hitzewallungen oder Schlafstörungen erst später hinzukommen. Manche Frauen sind stark betroffen, andere wiederum kaum. Die Erfahrung ist hier sehr individuell. Hormone wie Östrogen, Progesteron und Testosteron wirken in dieser Zeit weit über den Zyklus hinaus. Laborwerte können durchaus Orientierung geben, doch sie schwanken stark. Deshalb steht meist die klinische Einschätzung im Vordergrund. Wenn Beschwerden den Alltag stark belasten oder zusätzliche Risiken bestehen, ist die menopausale Hormontherapie die wirksamste Option. Sie wird individuell angepasst und hat kein starres Zeitlimit. Ergänzend können nur Progesteron, Testosteron oder lokale Östrogene gezielt eingesetzt werden. Pflanzenstoffe wie DIM oder Präparate aus der Jamswurzel spielen dagegen eine untergeordnete Rolle. Wichtig bleibt, keine Therapie ersetzt die Basis aus Bewegung, Krafttraining, Ernährung und ausreichender Regeneration. Gerade die Kombination aus gesunder Lebensweise und einer möglichen Hormontherapie kann nachhaltig wirken. Wer die Prozesse im Hintergrund versteht und rechtzeitig handelt, legt die Grundlage für viele gesunde Jahre danach. Blicken wir voraus. In der nächsten Folge geht es um ein Thema, das direkt daran anschließt. Longevity. Hype oder wissenschaftlicher Ansatz? Wir stellen weniger die reine Lebensverlängerung oder das oft gehörte Anti-Aging in den Mittelpunkt, sondern wir stellen die Frage, wie möchte ich altern? Im Fokus steht deshalb die sogenannte Gesundheitsspanne, also die Jahre, in denen wir körperlich, geistig, mental fit und aktiv bleiben können. Wie sich diese Gesundheitsspanne positiv beeinflussen lässt, wird das Thema der kommenden Episode sein. Weitere Informationen, Quellen und Vertiefungen finden sich wie immer im Fachbeitrag zur aktuellen Folge auf der Webseite christinelohr.de. Für heute vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Bewegtes Leben. Gemeinsam schaffen wir Raum für neue Perspektiven und echte Vielfalt. Denn Veränderung beginnt dort, wo wir sie sichtbar machen.